Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen zu Bildung in Thüringen auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße ganz herzlich Jessica Tänzler. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Du wirst heute zum ersten Mal hier mit moderieren. Ich hoffe, dass das gut klappt. Und wir begrüßen natürlich die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar, von Radio OKJ in Jena, von Radio SRB in Saalfeld, Bad Blankenburg und Rudolstadt und wünschen allen Hörerinnen und Hörern natürlich viel Gesundheit und Erfolg im Jahr 2019 und hoffen, dass wir für Sie auch wieder interessante Themen herausgesucht haben, die sich im Bereich Bildungs- und Gewerkschaftspolitik angesiedelt haben. Jessica, und da gibt es also eine Studie der UNICEF, die die Gewerkschaften in den letzten zwei Monaten des Jahres 2018 doch ein bisschen aufgewirbelt hat. Da geht es um Bildungsgerechtigkeit und laut dieser UNICEF-Studie belegt Deutschland dann nur einen Platz im Mittelfeld, Platz 23 von 41. Damit wollen wir uns im ersten Teil beschäftigen. Dazu gehört dann inhaltlich auch noch der sogenannte Digitalpakt, um den gestritten wird. Auch dazu wollen wir uns ein bisschen näher verständigen. Und im zweiten Teil geht es dann um die heiß diskutierte Frage Lehrermangel in Thüringen. Und da gibt es ja für und wider und jede Menge Bewegungen, Forderungen, Diskussionen, Ablehnungen, Stellungnahmen, Argumentationen und so weiter. Und wir wollen heute einfach mal hineinschauen, wie sich das die Situation im Jahr 2019 hier auftut. Jessica, ihr habt oder der Deutsche Gewerkschaftsbund hat zu dieser Studie Bildungsgerechtigkeit also mehrere Stellungnahmen abgegeben und Deutschland ist also laut dieser Studie weit von einem Spitzenplatz entfernt. Das heißt, auch Kinder in reichen Ländern haben nicht automatisch die gleichen Chancen. Das ist also so ein grobes oder kurz zusammengefasstes Ergebnis. Was geht denn aus den Stellungnahmen der Gewerkschaften da hervor zu diesem Bereich?
Ja, also nochmal kurz zusammenfassend zu diesem Bericht von UNICEF, der im Wesentlichen besagt, was wir eigentlich auch schon die letzten Jahre aus verschiedenen anderen Studien herausgefunden haben, ist nämlich das, dass in Deutschland immer noch die soziale Herkunft, die Schulwahl und auch den Bildungserfolg von Kindern maßgeblich beeinflusst. Also der Bildungsstand der Eltern maßgebend auch für den Bildungserfolg der Kinder ist. Und das für ein Land, das wirtschaftlich und vom Wohlstand im Vergleich zu anderen Ländern, vor allen Dingen auch zu anderen europäischen Ländern, Vorreiter ist, halt immer noch sehr traurig ist. Was unter anderem daran liegt, was auch in der UNICEF-Studie nochmal betont wurde, ist, dass Deutschland halt einfach immer noch relativ wenig im Vergleich zu anderen Ländern finanzielle Mittel aufwendet, um soziale Gerechtigkeit oder und soziale Chancengleichheit an Schulen oder im Bildungssystem bewerkstelligen. Genau. Dazu gibt es verschiedene Ansätze, die der DGB fordert. Und das ist zum einen, was du eben auch schon angesprochen hast, was heute auch noch einer der Themen sein wird, die wir besprechen werden, ist der Lehrermangel, also der Fachkräftemangel, den wir immer so schön zusammen auch besprechen und auch schon besprochen haben, hier in dem Fall an den Schulen. Das meint aber jetzt nicht nur Lehrermangel, wir beschäftigen uns eben auch mit Personalmangel an Kitas, an Grundschulen, an Hochschulen und so weiter. Und wie dort das Personal weiterentwickelt werden kann, wie zum Beispiel frühkindliche Bildung aussehen kann, frühkindliche Betreuung aussehen kann, wenn man die Voraussetzungen für das Bildungspersonal und für das Personal im Erziehungsbereich verbessern würde, war ein Teil dieser Stellungnahmen. Zum Beispiel wurde angesprochen oder wird vom DGB gefordert, dass der dass die soziale Ungleichheit damit abgebaut werden könnte, indem man zum Beispiel den Personalschlüssel an Kitas erhöht. Was eben erreicht werden kann, indem zum einen natürlich die Finanzierung deutlich ausgebaut werden müsste. Was aber auch bedeutet, dass man an sich den Erzieherinnenberuf oder auch generell Berufe im pädagogischen Bereich, gerade in der frühkindlichen Betreuung, einfach lukrativer gestaltet werden muss. Und dazu gehört halt eben auch, die Ausbildungsbedingungen zum Beispiel für Erzieherinnen und für Erzieher deutlich zu verbessern. Einer der Punkte dabei, die für uns sehr wichtig sind, ist eben zum Beispiel die Mindestausbildungsvergütung. Der DGB sagt, dass es eine Art Mindestlohn für Auszubildende geben muss, und zwar von mindestens 635 Euro im Monat im ersten Ausbildungsjahr, dann steigend je nach Ausbildungsjahren. Und vor allen Dingen im Erziehungsbereich würden Auszubildende davon profitieren, eben weil ja bis jetzt zum Teil sogar noch Schulgeld bezahlt werden muss. Im Gegenteil, also wir noch gar nicht davon sprechen können, dass Auszubildende da überhaupt für entlohnt werden. Und das ist natürlich einer der Punkte, warum immer noch relativ wenig Schülerinnen und Schüler sich für diesen Beruf potenziell interessieren, wenn sie natürlich sehen, dass es andere Ausbildungsberufe gibt, in denen sie vor allen Dingen auch in den ersten Ausbildungsjahren schon deutlich mehr Einkommen verzeichnen können für sich.
Da hake ich mal kurz ein, das betrifft vor allem auch die Geschlechterungerechtigkeit, dass also Jungen sich weniger für diesen Beruf auch aus diesem Grund interessieren, dass sie also da weniger verdienen, obwohl es ja nach den neuesten pädagogischen Studien sehr wichtig ist, dass gerade auch im Erzieherberuf, in der frühkindlichen Bildung und Erziehung junge Männer Einzug halten und dort eine Vorbildrolle für alle die Kinder aufnehmen, die vielleicht vom Vater ab hoch großgezogen werden oder von alleinerziehenden Müttern großgezogen werden, dass da also auch das Rollenverständnis, das Rollenbild des Mannes in die Erziehung frühzeitig hineinkommt. Zum Glück gibt es in Erfurt zum Beispiel einige Kindergärten, in denen das der Fall ist, wo es also männliche Arbeitskräfte gibt, die also da auch einen tollen Job machen, wie man heute so schön sagt, und das auch von den Kindern und auch aber auch von den Eltern entsprechend honoriert wird. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich, der also auch für zukünftige Bildungsfragen im Auge behalten werden muss, dass also hier diese bis dato einseitig weibliche Erziehungsrolle, die die Frauen übernommen haben, dort auch schrittweise durchbrochen wird durch männliche Arbeitskräfte.
Genau, also das zum einen kann man das halt eben so gestalten, wie du gerade nochmal wiederholt hast, eben zum einen durch die finanzielle Wertschätzung, aber zum anderen halt eben auch durch bessere Aufstiegsmöglichkeiten, was ja zunehmend, also gerade bei der jüngeren Generation, aber halt eben auch bei Männern, bei jungen Männern natürlich auch ein Thema ist, wenn sie in einen Beruf einsteigen, sich von vornherein schon auch schon mal damit beschäftigen, wie sehen meine Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Berufes nach meiner abgeschlossenen Ausbildung aus. Und die sind bisher vor allen Dingen in dem Erzieherinnenberuf immer noch relativ gering, diese Chancen beruflich aufzusteigen. Das natürlich bisher auch noch relativ demotivierend ist für Schülerinnen und Schüler, die sich für diesen Beruf interessieren, den aber dann letztendlich doch eher nicht wahrnehmen.
Und da gehört wahrscheinlich auch dazu das Ausbildungs- oder das Auswahlverfahren. Wir wissen in der Zwischenzeit ja, dass also in skandinavischen Ländern nur die besten Studenten eines Jahrgangs auf Lehramt studieren können. Ja, nur die besten und nicht die, die woanders nichts gefunden haben und dann sagen, halt, dann studiere ich halt auf Lehramt, sondern das ist also eine andere Herangehensweise, dass die Besten dort in den pädagogischen Berufen aufgenommen werden und dann auch mit einer entsprechenden Bezahlung honoriert werden, sodass diese ganze Frage der Motivation, diesen Beruf zu ergreifen, auf einer ganz höheren, also einer viel höheren Ebene liegt, als es bei uns in Deutschland der Fall ist.
Genau. Du hast gerade angesprochen, quasi auch die Studierenden oder Abiturienten, die dann in den pädagogischen Berufen ein Studium aufnehmen, zum Beispiel eben das Lehramtsstudium. Da gibt es auch einen wesentlichen Punkt, den wir als DGB vertreten, ist nämlich die bessere Studienfinanzierung, weil es natürlich immer noch so ist, da hat sich in den letzten Jahren relativ wenig getan, dass jene Kinder, die selber quasi aus einkommensstärkeren und bildungsnahen Familien kommen, eher an die Hochschulen gehen als Familien aus klassischer Arbeiterfamilienkinder oder auch Kinder und Schulabgänger aus eher bildungsferneren Familien und sozialen Schichten. Das heißt, dass wir versuchen wollen oder dass wir fordern, dass die Studienfinanzierung, also vor allem das BAföG, deutlich erhöht wird, damit es eben nicht mehr so stark abhängig vom Gehalt oder nicht nur vom Gehalt, sondern halt eben auch vom Bildungsstand der Eltern ist, ob ein Kind, ein Schulabgänger studieren kann oder nicht, um eben auch zu erreichen, dass auch diese jungen Menschen ein Studium aufnehmen können und halt eben ohne finanzielle Beteiligung der Eltern und beziehungsweise auch ohne im Nachgang, wenn sie dann ihren Studienabschluss gemacht haben, wenn sie ihr Studium beendet haben, auch hohe Schulden tilgen müssen. Deswegen sind da unsere Forderungen ganz klar. Deutlich mehr BAföG monatlich. Wir sprechen hier von 150 Euro mehr im Monat bei regelmäßigen steigenden Sätzen aller 2 Jahre. Die Abschaffung der Altersgrenzen. Bisher ist die Altersgrenze, um BAföG zu bekommen, bei 30 Jahren beim Bachelor und 35 beim Master. Also das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Vor allen Dingen, weil man ja bedenkt, gerade auch im pädagogischen Bereich ergreifen ja auch viele erstmal einen Ausbildungsberuf, arbeiten ein paar Jahre in diesem Beruf und möchten dann, weil sie halt eben feststellen, dass es zum Beispiel mit dieser Ausbildung leider nicht immer möglich ist, aufzusteigen, ergreifen dann nochmal die Gelegenheit, ein Studium aufzunehmen. Da ist natürlich nicht mehr zeitgemäß zu sagen, wir haben eine Altersgrenze von 30 oder 35. Außerdem fordern wir, dass es höhere Fallbeträge gibt für das anzurechnende Einkommen, vor allem der Eltern. Und dass es sich beim BAföG in den nächsten Jahren doch bitte um eine Vollförderung und nicht um eine Teilförderung handeln soll. Also sprich, dass BAföG nicht nach 5 Jahren nach Abschluss zur Hälfte zurückgezahlt wird oder wie es jetzt geregelt ist, maximal 10.000 Euro zurückgezahlt werden, sondern dass es sich dabei um eine Vollförderung handelt und dass die BAföG-Leistungen eben nicht zurückgezahlt werden müssen, damit halt Absolventen auch mit einer gewissen finanziellen Freiheit nach ihrem Studium in den Beruf starten können.
Jessica, da muss ich mal einhaken. Es gab ja im letzten Jahr auch eine intensive Bewegung dafür, ein Azubi-Ticket für Thüringen zu schaffen. Da gab es also eine Reihe von Diskussionen. Es gab viele Kreise, die sich dem angeschlossen haben. 2 Kreise offensichtlich nicht. Wie ist der Stand der Dinge da?
Also der Stand der Dinge ist, dass es da immer noch Diskussionen mit dem betreffenden Landkreis gibt. Also bei dem einen ist es noch nicht durch und der andere hat sich bisher nicht besonders positiv dazu geäußert. Stand der Dinge ist, dass wir versuchen weiterhin da zu kooperieren beziehungsweise auch dem Landkreis klarzumachen, dass es nur im Interesse der Auszubildenden sein kann, dass auch dieser Landkreis betroffen ist. Weil letztendlich die Auszubildenden diejenigen sind, die das Ticket bezahlen müssen oder eben nicht bezahlen können, weil es nicht angeboten wird und sprich deutlich höhere Kosten haben, eventuell den einen oder anderen Ausbildungsplatz nicht annehmen können, weil sie einfach nicht genug finanzielle Mittel haben, um von A nach B zu kommen. Also wir sind da weiterhin in Gesprächen, wir hoffen, wir sind eigentlich auch guter Dinge, das erreichen zu können, dass alle Landkreise in Thüringen sich beteiligen. Im Übrigen, Hessen hat das quasi hinbekommen. Dort beteiligt sich auch eben das ganze Bundesland. Ziel ist es, das auch für Thüringen zu erreichen.
Also da geht es darum, dass die Auszubildenden mit entsprechend günstigen Fahrkosten ihre Wege zur Berufsschule bewältigen können. Und gerade da im Berufsschulnetz hat sich ja in den letzten Jahren auch einiges getan, dass in den Landkreisen bestimmte Ausbildungsrichtungen gar nicht mehr angeboten werden können. Die Lehrlinge oder die Auszubildenden dann hier in die Kreisstädte oder auch nach Erfurt fahren müssen und also da weit mehr als 100 Kilometer bewältigen müssen. Und ich habe das gerade jetzt gelesen, Mühlhausen gab es da so Fälle, wo also gerade die unter 18-Jährigen sind ins Internat noch gekommen. Andere, die älter waren als 18, mussten also längere Wege in Kauf nehmen, was also dann auch von den Ausbildungsbetrieben nicht mehr so mitgetragen werden konnte. Ne? Also
genau, und wenn man sich vor allen Dingen dann noch anschaut, also das Resultat daraus wäre, selbst wenn man dann sagt, man nimmt den Ausbildungsplatz trotzdem in Anspruch, weil man das halt eben natürlich auch gerne möchte, ziehen dann halt viele Auszubildende, weil sie sich die Fahrtstrecke vielleicht auf die Dauer doch nicht leisten können, überlegen, ob sie sich günstig irgendwie ein Zimmer mieten können in einer Stadt. Gerade aber aus Jena und aus Erfurt und auch zunehmend aus Weimar kennen wir dann natürlich, dass auch die Wohnkosten deutlich gestiegen sind und mit einem vor allen Dingen in Thüringen relativ geringen durchschnittlichen Ausbildungsgehalt ist es nicht immer machbar, das finanzieren zu können, vor allen Dingen nicht ohne Unterstützung der Eltern. Wo wir auch wieder dabei sind, es muss eine Mindestausbildungsvergütung geben und auch für Studierende muss das BAföG deutlich angehoben werden, dass man sich Wohnen oder auch Pendeln leisten kann. Vorteil dieses Azubi-Tickets wäre es dann natürlich auch, wenn es dann auch hoffentlich alle Landkreise in Thüringen sich daran beteiligen, ist, dass es sich eventuell auch die Wohnsituation in den, sagen wir mal, Ballungsgebieten in Thüringen auch so ein bisschen entzerrt und dadurch vielleicht auch entspannt oder nicht mehr so angespannt ist, wie es vielleicht wäre.
Also das war jetzt ein kurzer Ausblick oder Ausweg oder Umweg zum Ausbildungsticket in Thüringen, zurück zur Bildungsgerechtigkeit. Die Studie der UNICEF stellte fest, dass die geringste Bildungsungleichheit in Lettland vorliegt. Die am Ende der Rangliste stehen Bulgarien und Malta und Deutschland liegt mit Platz 23 im unteren Mittelfeld. Das ist also schon traurig und auch in der frühkindlichen Förderung sind Litauen, Island und Frankreich vorn. Ganz hinten sind die Türkei, die USA und Rumänien. Auch hier liegt Deutschland im Mittelfeld. Und was das alles bedeutet und welche Rolle in diesem Zusammenhang der Digitalpakt, der viel diskutierte, spielt, das hören Sie hier nach der nächsten Musik und die kommt jetzt von Alessio Lotero und danach gibt es noch einen Titel von Ralf G., Purple Candy. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die auch stellen, hier 737 und 4x8 ist die Nummer im Studio oder sich per Mail an die GEW Thüringen oder an den DGB Thüringen wenden oder hier an die Redaktion Bildung in Thüringen.
Having arrived here in 1880, although I was born in 1876, which is 84 years ago, I'm now in my 85th year. I think my record of those 80 years may be interesting to those who would have the opportunity and chance of hearing my voice. What I will say is this. In 1937, I gained the great honor which to me was the culmination of all my years during my long life.
Thank you. apple candy. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Purple candy. Purple candy haze, and I love this place. Smiles upon my face. Take my hand, it's lyrical. Candy colors magical. Never let me go. Take my hand, it's flower bees working in that sun. Never let me go. Everywhere you are, you're my shooting star. We have come so far from home. Everywhere to heart, chasing dreams right from the start.
Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
im Studio heute Richard Schäfer und Jessica Tänzler und wir wollen uns jetzt ein bisschen näher mit dem sogenannten Digitalpakt beschäftigen, der ja von der Bundesregierung beschlossen worden ist und in der Länderkammer da schon mal für Aufsehen erregte. Wir haben hier in der Presse die Diskussionen verfolgt, da ist also auch der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow immer wieder zitiert worden, weil er geäußert hat, und nicht nur er, dass also die Bundesregierung ohne die Länderkammer zu konsultieren oder zu fragen, dort Festlegungen getroffen hat, um das Grundgesetz zu ändern, um damit spätere Bildungsfinanzierungen auch immer den Ländern mit aufzudrücken. Das heißt also immer eine Kofinanzierung per Grundgesetz abzusichern. Dagegen haben sich hat sich die Länderkammer, also der Bundesrat, gewehrt und den Vermittlungsausschuss dazu angerufen, um hier eine Klärung herbeizuführen. Jessica, der DGB hatte diesen Digitalpakt also auch heftig kritisiert und wir wollen dann auch einen Blick mal in einige Zeitungen werfen, was die dazu sagen, welche Für und Wider es zu diesem Digitalpakt gibt. Vielleicht kannst du uns kurz einige Sequenzen nennen, die von Seiten der Gewerkschaften dort genannt worden sind.
Also wir als DGB stellen uns ganz klar wollen uns ganz klar für den Digitalpakt einsetzen und Elke Hanag, die stellvertretende DGB-Vorsitzende, hat auch die Länder explizit nochmal davor gewarnt, sich gegen den Digitalpakt zu stellen und den Digitalpakt für Schulen im Bundesrat zu verhindern, da er eine notwendige Modernisierung des Schulsystems darstellt. Also Deutschland investiert deutlich weniger in Kitas, in Schulen, in Hochschulen und in die Weiterbildung als der Durchschnitt der OECD-Staaten. Und das lehnen wir als DGB natürlich ab und möchten, dass mithilfe dieses Digitalpaktes eben leichter wird, dass die Länder bessere und einfache Finanzierungsmöglichkeiten haben, um mehr Investitionen in den Schulen im Bereich Medien, also Anschaffungen, Hardware, Software, aber natürlich auch für Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrerinnen gibt, dass mehr Medienpädagoginnen und Medienpädagogen eingesetzt werden können, dass es eben auch dazu dienen soll, dass einfach letztendlich Schülerinnen fitter gemacht werden können im Bereich digitale Bildung und genau, also wir stehen da ganz eindeutig auf der Seite des Digitalpaktes, setzen halt eben dann aber auch voraus, weil das miteinander in dem Fall verknüpft ist, dass das Kooperationsverbot eben eine politische Fehlentscheidung war und korrigiert werden muss, sprich aufgehoben werden muss. Mhm. Aus unserer Sicht.
Und da gibt es also jede Menge Nachfragen auch zu diesem Digitalpakt. Also Digitalisierung an Schulen, ja, das wird also befürwortet. Das ist aber nicht nur mit Geld zu machen. Du hast jetzt schon angedeutet, es braucht mehr Medienpädagogen. Für die Hörerinnen und Hörer vielleicht nur kurz: In Thüringen gibt es das Fach Medienpädagogik, glaube ich, im Studium ist es angeboten, aber in den Schulen selbst ist ja Medienkunde nur als Kurs angelegt, als begleitender Kurs in allen Klassenstufen, aber nicht als Unterrichtsfach direkt. Und es bleibt dann den Fachkräften an den Schulen überlassen, wie diese Medienkunde, also von der Nutzung von Büchern über Bibliotheken bis hin zu elektronischen Medien, wie das genutzt werden kann. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich dabei auch immer die Ausbildung der Pädagogen selbst. Welche Ausbildung bringen die mit? Welche Ausbildung bekommen sie vermittelt? Und wie können sie dann in die Situation der Schulen hineinversetzt werden? Und da ist ja die Spannbreite unendlich groß. Es gibt hier in Erfurt zum Beispiel Schulen, die sind vollständig mit Whiteboards ausgestattet. Andere schreiben noch mit Tafelkreide an die Tafel. Also so sind die Unterschiede, ja.
Genau, also die Unterschiede sind groß, auch was die natürlich einzelnen Kenntnisstände der Lehrer betrifft und gerade die Bereiche, in denen wir sehen, dass Lehrerinnen und Lehrer fitter gemacht werden müssen, also generell das pädagogische Personal fitter gemacht werden muss, ist eben nicht nur, wie gehe ich mit diesen digitalen Techniken um, also der ganz einfache Umgang mit Hardware und Software, sondern halt eben auch Datenschutz ist ein großes Thema, womit sich Lehrkräfte beschäftigen müssen und wo sie auch als Vorbildfunktion den Schülerinnen und Schülern dienen müssen und vor allen Dingen auch so gut Bescheid wissen müssen, dass sie Schülerinnen und Schüler auch immer wieder darauf aufmerksam machen. Genauso wie der Umgang mit Social Media. Was sind das für Vorteile? Warum ist das für Schülerinnen und Schüler wichtig? Warum ist das für sie ein wichtiges Kommunikationsmedium? Aber halt eben auch nicht nur die Bedeutung davon und den Stellenwert in dem Leben von Kindern und Jugendlichen Bescheid zu wissen, sondern auch über Risiken. Also
die Stichwort, Möglichkeiten und Grenzen. Ne?
Genau, auch Stichwort Cybermobbing und so weiter. Also Lehrerinnen und Lehrer müssen einfach fit gemacht werden, weitergebildet werden in dem Bereich. Es gibt sicherlich viele Lehrerinnen und Lehrer, die da schon Bescheid wissen, die sich da auch privat schon damit beschäftigt haben und das auch versuchen, entsprechend in den Unterricht einfließen zu lassen. Aber letztendlich kann es ja nicht sein, dass es in dem privaten Feld des Lehrers oder der Lehrerin liegt, dass sie diese Sachen ihren Schülerinnen und Schülern näher bringen können, sondern sie müssen ausgebildet, sie müssen weitergebildet werden. Genau in diesen Bereichen und zwar unabhängig davon, in welchen Fächern sie tätig sind, also welchen Fachunterricht sie leisten.
Und da gibt es also auch in der Stellungnahme des DGB also die Warnung davor, die Länder zu warnen, also aus dem Digitalpakt zu verhindern. Und da muss ich nochmal den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow zitieren, der also sagt, die vorgeschlagene Änderung des Grundgesetzes hat mit dem Digitalpakt nichts zu tun. Wir wollen den Digitalpakt so, dass das Geld bei den Schulen ankommt. Und es gibt also mehrere Beiträge aus großen Zeitungen, die also wieder den kopflosen Digitalpakt wettern. Zum Beispiel in der Wirtschaftswoche Professor Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg, in einem Beitrag erst von gestern. Und er schreibt da unter anderem, die wichtigsten Bedenken gegen den Digitalpakt sind nicht diejenigen, die die Bundesländer anführen. Dem Vorhaben mangelt es vor allem an einem pädagogischen Konzept und an Nachhaltigkeit. Und er weist darauf hin, was war denn der ausschlaggebende Grund für Fortschritt und Wohlstand, wie ihn beispielsweise Steven Pinker in seinem Buch Aufklärung jetzt beschreibt. Was zeichnete erfolgreiche Bildung aus? Nicht Technik, Humanität und damit Urteilskraft und Tatendrang. Wir Menschen sind es, die Revolutionen hervorrufen durch unser Denken und unser Handeln, unsere Werte und unsere Normen. Und er kommt dann zu dem Schluss, technische Ausstattung allein bringt wenig. Ein schlechter Unterricht wird durch digitale Technik weder modern, wie es dieser Tage zu vernehmen ist, noch gut. Unter Umständen kann lediglich ein guter Unterricht besser werden. Und er weist also am Ende auch darauf hin, dass man mit diesen Ressourcen auch nachhaltig umgehen muss. Er schreibt dort, trefflich lässt sich also über die Verteilung der Milliarden streiten. Es gibt Gründe für das eine und Gründe für das andere. Vermutlich stimmen beide Seiten zu, dass mehr Geld sinnvoll wäre. Worüber aber nicht gestritten werden kann, ist Folgendes, und das muss immer wieder ins Bewusstsein gerufen werden, weil es bei keiner Partei aktuell angekommen ist. Die digitale Revolution hat eine Schattenseite und diese heißt immer noch Nachhaltigkeit. Denn 625.000 Smartboards oder 25 Millionen Tablets verursachen Plastik und Elektroschrott in einem rasanten Ausmaß und das fast alle Jahre wieder. Und dabei weisen die Schlagzeilen zu Plastikmüll in den Weltmeeren, in Tieren und nicht zuletzt bei Menschen darauf hin, dass die Frage des Recyclings noch nicht zufriedenstellend beantwortet ist. Und weiter heißt es bei ihm, das Bildungssystem hat wie kein anderer Bereich gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Bei nachvollziehbarem Streben nach Wachstum und Wettbewerb ist es problematisch, wenn ausgerechnet er zu einem der größten Umweltsünder wird. Insofern dürfen wir eins nicht vergessen, wir Menschen sind Teil der Natur. Wir können nicht ohne sie leben. Nicht die Insekten und Vögel brauchen die Menschen. Menschen, sondern wir Menschen brauchen sie. Digitale Revolution ohne Nachhaltigkeit läuft also Gefahr, dass wir zwar eines Tages alle Kinder mit Tablet und Co. ausstatten könnten, aber keine Kinder mehr haben, die diese Geräte benutzen könnten. So ein Auszug aus der Wirtschaftswoche von gestern mit dem Titel »Wieder den kopflosen Digitalpakt« von Professor Klaus Zierer. Und auch das Netzwerk Digitale Bildung geht auf diesen Digitalpakt ein und die meinen, was weiterhin parallel notwendig ist, sei eine zügige Ausstattung der Schulen mit WLAN, ein verlässlicher IT-Support, mehr Medienpädagogen, das hattest du auch schon gesagt, Entwicklung schulischer Medienkonzepte, Vernetzung von Unterricht mit digitalen Lernangeboten, Arbeit mit intelligenten tutoriellen Systemen, die den Lernprozess flankieren, Ausbau der Professuren für Didaktik der Informatik etc., fortlaufende Angebote für Referendarinnen und Referendare, gezielte Angebote für Lehrkräfte für den Einsatz digitaler Medien. Und Sie meinen also auch, dass an den Schulen IT-Techniker eingesetzt werden müssen, die diese ganzen Systeme warten und pflegen und neue Sachen eventuell hochladen und so weiter. Und dass das nicht einfach den Lehrern überlassen wird, die also jetzt Informatiklehrer kriegen eine Stunde zusätzlich oder angerechnet für Technikwartung. Das muss also in die Hände von Profis gehen. Denn wenn ich mal so an die Musikbands, jede Musikband, die irgendwo auftritt, hat Toningenieure am Mischpult sitzen und nicht irgendwelche Knöpfchendreher. Ja? Toningenieure, die Musik rüberbringen. Und hier in den Schulen, da müssen die Lehrerinnen und Lehrer quasi die Technik warten, was eigentlich, wofür sie nicht ausgebildet sind und was auch gar nicht ihre Profession ist.
Genau, also ich meine, die Lehrer wechseln ja auch keine Glühbirnen, wenn das Licht nicht geht. Also dafür sind sie auch gar nicht zuständig. Also das ist natürlich richtig. Also gerade das Thema Internet ist ein ganz großes Thema. Es gibt viele Schulen, die sind noch, da ist an Breitband noch gar nicht zu denken. Also schon allein das beansprucht relativ viele Gelder, die auch mit Hilfe eines solchen Digitalpaktes irgendwie finanziert werden müssen. Das ist ganz klar. Genauso wie, was hier auch nochmal angesprochen wurde, es nützt nichts, viele technische Geräte hart und wie auch Software, weil Software benötigt letztendlich auch viel Energie und ist auch nicht besonders umweltschonend, wenn man sie unhinterfragt einsetzt. Es ist nicht Sinn der Sache, das alles nur anzuschaffen, sondern es ist Sinn der Sache, Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen, aber halt eben auch dem pädagogischen Personal zu vermitteln, wie man damit am besten umgeht und zwar auch kritisch. Auch das ist Teil der Schule und da ist das, was angesprochen wurde, aus meiner Sicht natürlich auch richtig zu sagen, man braucht vernünftige pädagogische Konzepte. Aber auch das kostet natürlich, weil sich damit Medienpädagogen und auch andere pädagogische Kräfte beschäftigen müssen, im Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern. Das braucht Zeit und diese Zeit muss aber auch bezahlt werden als Arbeitszeit und deswegen benötigen wir auch dafür Gelder. Also ich denke, wir müssen davon wegkommen, uns nur vorzustellen, dass dieser Digitalpakt da ist, um technische Gerätschaften anzuschaffen, zu beschaffen, sondern es geht auch darum, uns Gedanken darüber zu machen und auch so ein bisschen die Zeit, also diesen Luxus in Anführungszeichen, Zeit zu nehmen, um uns wirklich darüber Gedanken zu machen, wie wollen wir mit unseren Kindern und Jugendlichen an dieses Thema herangehen und zwar so, dass es auch nachhaltig ist, nämlich dass vielleicht auch sich auch Kinder und Jugendliche innerhalb des Unterrichts vielleicht auch fächerübergreifend Gedanken machen können, wie kann man sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht die Nutzung digitaler Medien nachhaltig gestalten.
Und ich finde wichtig, vor allem auch, weil das ja heute vielleicht auch noch bei einigen so die Vorstellung ist, diese Tablets und Computer sollen nicht nur im Informatikunterricht eingesetzt werden, sondern auch in Deutsch, in Geschichte, in Biologie und so weiter und so fort bis hin in Musik. Und dazu müssen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Das können also auch nicht nur Highlights sein, das muss also auch aufbauend möglich sein. Wenn ich in Klasse 5 mit diesem Programm anfange, muss ich da also bis Klasse 10 gehen können. Und dann müssen natürlich auch entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden, die Kinder auch vielleicht dann ohne zu Hause groß zu üben oder gerade mit zu Hause groß üben, vervollständigen können. Und wer da zu Hause kein Tablet hat oder keinen PC, der sieht natürlich dann alt aus. Ne?
Genau, erstens, wer zu Hause diese Hardware nicht besitzt, aber zum Zweiten, wer zu Hause halt eben auch kein Breitband-Internet hat. Also das zieht das ja auch nach sich. Also gerade im ländlichen Raum ist es zum Teil schon ein Problem, dass Kinder und Jugendliche so recherchieren können für die Schule, wie es eigentlich notwendig wäre, weil das Internet gar nicht so weit ausgebaut ist. Ein anderer Punkt ist tatsächlich der, wenn wir uns vorstellen, dass alle Kinder aller Altersgruppen an Schulen im fächerübergreifend mit diesen Medien auch arbeiten, also auch mit der Technik an sich arbeiten, da wird auch häufiger hin und wieder was kaputt gehen. Also die Wartung ist vielleicht eine andere, als das in einem Büro ist. Ja, also einfach, weil es mehr Menschen nutzen und weil es vielleicht auch anders genutzt wird. Also schon allein das muss man mitdenken und zwar von Anfang an, was kostet uns das an Personal?
Beziehungsweise es müssen solche Geräte konstruiert werden oder angeboten werden, die entsprechend robust sind, die also auch den Handhabungsmöglichkeiten und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Ja, also nicht so empfindliche Sachen, sondern auch Geräte, die mal einen Stoß vertragen und die da nicht gleich in die Brüche gehen. Also ein riesiges Feld und ich denke, das ist auch eine Aufgabe für Eltern, einfach darüber in Elternabenden zu diskutieren, was wird an unserer Schule im Bereich digitaler Unterricht, im digitalen Bereich überhaupt angeboten. Und wenn man das jetzt mal zurückrechnet, die 5 Milliarden, die Deutschland ausgibt, also 1 Milliarde jedes Jahr, rückgerechnet auf Thüringen, sind das wie gesagt 25,6 Millionen. Das ist jetzt nicht die Menge, die da jedes Jahr hineinkommt, aber trotzdem ist es ein Tropfen erstmal auf den heißen Stein, ein Anfang. Da ist also entscheidend, wie der Anfang gestaltet wird.
Genau, es ist ein Anfang, wie der Anfang, also es ist eine Frage, wie der Anfang gestaltet wird. Aber man kann dann nicht nach ein paar Jahren sagen, naja gut, wir haben das jetzt gefördert in der und der Höhe. Nun ist es aber so, dass das Land das alleine tragen muss oder sich maßgeblich daran beteiligen muss. Das sehe ich auch kritisch. Nichtsdestotrotz, dieser Digitalpakt ist wichtig. Der muss jetzt in Angriff genommen werden, weil wir hinken in Deutschland ziemlich hinterher. Es ist immer wieder die Rede davon, wir befinden uns, was Digitalisierung im Bildungssystem und an Schulen vor allen Dingen betrifft, immer noch in der Steinzeit. Das kann nicht sein. Also dieser Digitalpakt muss in diesem Jahr noch passieren. Allerdings, wie gesagt, also gerade was die Mitbeteiligung der Länder ab einer gewissen Frist sozusagen heißt, wie das bestimmt werden soll, das wird sicherlich noch ein Punkt sein, der besprochen werden muss. Und soweit ich das richtig verstanden habe, war das auch einer der Punkte, die von Herrn Ramelow, aber auch von anderen Ministerpräsidenten anderer Länder, ich glaube Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, ebenfalls kritisiert haben. Und das, denke ich, wird jetzt einer der Punkte sein, die jetzt vor allen Dingen Anfang des Jahres nochmal intensiv besprochen werden in Berlin.
Also wir haben jetzt hier mit Bildung in Thüringen erstmal einen Blick auf diesen Pakt geworfen. Wir werden das natürlich im Verlauf des Jahres auch noch ein bisschen näher untersetzen, wie erfolgt die Umsetzung des Digitalpaktes hier in Thüringen und wir werden uns dazu auch noch Experten ins Studio holen, die das intensiv erläutern können. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und danach wollen wir noch einen Blick werfen auf die...
Ja, wir wollen nochmal einen Blick werfen auf andere Themen, die Bildungsgerechtigkeit umfassen und zum Beispiel halt eben auch nochmal über den Lehrermangel sprechen, ja, den Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich und wo wir da als Gewerkschaften eben sehen, was die Punkte sind, die hier zu machen sind.
Okay.
I want to break before time.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Wir machen weiter mit Fragen zur Bildung und ein großes Thema, das in den Medien immer wieder für Diskussionen sorgt, ist die Frage des Lehrermangels, die Frage der Lehrerausbildung. Gerade hier in Thüringen an der Universität in Erfurt werden ja Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer ausgebildet. Aber die Situation an den Schulen ist nicht so, dass alle Unterrichtsfächer abgedeckt werden können mit Fachkräften. Und es ist auch zu verzeichnen, dass eine hohe Überalterungsstufe in den Lehrkräften zu verzeichnen ist. Das Durchschnittsalter ist nahezu bei 50 Jahren angekommen und das ist ein Punkt, der von Pädagogen und auch von Wissenschaftlern nach wie vor kritisiert wird. Ursache dafür ist, dass also in Thüringen über Jahrzehnte, gerade im Grundschulbereich, kaum neue Lehrkräfte eingestellt wurden und die hier ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer, in Erfurt ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, dann nach ihrer Ausbildung in Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und anderen Bundesländern arbeiten. Und da gibt es also auch Prognosen und Zuschülerinnenzahlen und Entwicklungen und auch zu dem Lehrerkräftebedarf und schon das Herangehen an diese Zahlen, Jessica, das ist ein Unterschied zwischen wie Tag und Nacht, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil die Gewerkschaften anders herangehen als zum Beispiel die Kultusministerkonferenz, die oberste Behörde, die sich also damit beschäftigen muss oder beschäftigen tut, gerade mit dem Thüringer Kultusminister Holter jetzt an der Spitze. Jessica, vielleicht können wir den Hörerinnen und Hörern das klar machen. Wo liegen da die Unterschiede in der Herangehensweise?
Also ganz kurz zu diesem Bericht. Also dieser Bericht ist von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Auftrag gegeben worden. Und die ist von Dieter Bohmen, einfach um der Vollständigkeit halber, und Maren Thompson vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie erstellt worden. Und der weicht vom Bericht der Kultusministerkonferenz ab. Zum einen, weil in dem Bericht hier vorliegen von der GEW zum Beispiel die Altersgruppe zwischen 16 und 20 Jahren untersucht wurde, als die Altersgruppe, die berufsschulnah sind sozusagen, während bei der Kultusministerkonferenz die sich auf die Gruppe zwischen 18 und 21-Jährigen beziehen. Also schon allein da, also die Anzahl derjenigen, die hier einbezogen werden, schon mal andere sind und sie auch von anderen durchschnittlichen Alterskohorten angeht und sie gehen halt auch davon aus, dass es eine etwas abweichende Bevölkerungsentwicklung gibt, zumal die Kultusministerkonferenz ja auch immer nochmal bundesweit erheben, das dann auf die einzelnen Länder nochmal herunterbrechen, zwar das auch untersuchen, genau, aber hier kann man schon sagen, klar, natürlich gibt es Differenzen, nichtsdestotrotz sind die Prognosen dahingehend ähnlich, ist, dass beide sagen, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Also das ist, glaube ich, der Satz, auf den man sich hier mehr oder weniger einigen kann. Es liegt einfach an unterschiedlichen Fortschreibungsmethodiken, warum es in den Zahlen abweicht.
Es heißt mitunter auch, dass die Statistiken oder die Erfassungen der Kultusministerkonferenz älter sind, also auf älteren Prognosen beruhen, die sich in der Zwischenzeit aber nicht bewahrheitet haben. Es sind also zum Beispiel mehr Kinder geboren worden, als in den Prognosen der KMK vorausgesagt wurden. Und auf dieses Mehr muss natürlich reagiert werden. Ja, da sind ja schon 80 mehr, sind vier erste Klassen, wenn man sich da verrechnet hat. Das ist ja ein Punkt, der immer wieder kritisiert wird, dass die KMK sich da auf alte Zahlen, Prognosen verlässt.
Ich möchte jetzt hier niemanden oder unberechtigterweise in Schutz nehmen, aber dazu muss man sagen, dass zum Beispiel in jedem Jahr auch die bundesweite statistische Erfassung die Geburtenraten zum Beispiel immer geringer ansetzt, als sie letztendlich sind. Also gerade bei Geburten letztendlich ist es so, dass man natürlich nie genau wissen kann, wie viele Kinder geboren werden. Das sind immer nur Hochrechnungen, es gibt immer Abweichungen. Das ist schon so und sicherlich liegt es auch hier daran, dass es nicht immer so aktualisiert ist, wie es werden sollte. Letztendlich ist es so, dass man selber entscheiden muss, welcher Statistik man traut. Wir als DGB natürlich trauen eher auf diejenigen, die innerhalb der Gewerkschaften oder die wir halt eben natürlich selbst auch erhoben haben oder zum Beispiel von der Hans-Böckler-Stiftung sind.
Dennoch, also aus meiner Sicht liegen immer am 31.12. eines Jahres liegt fest, wie stark der Geburtenjahrgang in diesem Jahr gewesen ist. Und darauf kann man aufbauen. Also wenn man weiß, es sind so und so viele tausend Kinder geboren worden, dann weiß man, die in 7 Jahren kommen die in die Schule und dann braucht man so und so viele Klassen, da braucht man so und so viele Lehrer, da braucht man so und so viele Unterrichtsräume. Das lässt sich also alles auch langfristig planen und prognostizieren, bis hin also zur Lehrerausbildung. Also die Kinder, die 2018 geboren sind, kommen 2025 in die Schule und wenn die neue Lehrer brauchen, müssten die jetzt ausgebildet werden. So ist meine Rechnung.
Genau, das ist diese, sagen wir mal, Milchmädchenrechnung, die wir ja schon auch die letzten Jahre immer auch den vielen Bundesregierungen, die es dann da gab, in der Zwischenzeit vorgeworfen haben, nämlich den Lehrermangel, den erhöhten Lehrerkräftebedarf, den wir jetzt haben, den wir jetzt feststellen. Das ist ja keine Entwicklung, die sich jetzt die letzten paar Jahre aufgetan hat, weil man gemerkt hat, oh, es sind ja glücklicherweise doch mehr Geburten, als wir eine Zeit lang prognostiziert haben, sondern das ist ja ein Problem, das sich eigentlich schon die letzten 20 Jahre hätte. Also war ja auch schon sichtbar, weil es ja trotzdem statistisch erheben wurde, schon gesagt, dass letztendlich stand ja fest, wie viele Kinder geboren worden sind. Es stand auch fest, wie viele Lehrerinnen und Lehrer es gerade gibt, natürlich mit wenigen Abweichungen. Und wann diese in Rente zum Beispiel gehen, also wenn diese nicht mehr als Lehrer tätig sein werden, das war vor 20 Jahren schon bekannt und man hätte spätestens vor 15 bis 10 Jahren weitere Lehrerinnen und Lehrer beginnen müssen auszubilden und nicht, wie ich das auch aus persönlichen Erfahrungen kenne, Interessierten sagen können, es gibt genug Lehrer, wir brauchen keine. Also dazu wurde ja zum Teil tatsächlich auch von den entsprechenden Beratungsstellen, auch von den Agenturen für Arbeit abgeraten. Und das ist schon ein Problem, wo ich sehe, dass diese Informationen hätten irgendwann weitergegeben werden müssen an die Stellen, die dafür eigentlich sorgen, dass in der Berufsorientierung sich auch der ein oder andere für den Lehrerinnenberuf interessiert.
Also vermutlicherweise sind da ganze Schuljahrgänge, auch also Abiturienten, Absolventen der Gymnasien so informiert worden, also Lehramt zu studieren lohnt nicht.
Sagen nicht lohnt nicht, aber es gibt genug, man muss richtig gut sein, ansonsten wird das nichts und natürlich auch auf Fächer bezogen. Also es wurde gesagt, ja Physik- und Mathelehrer kann man immer werden, aber Deutschgeschichte braucht man nicht versuchen und zum Teil ist es ja jetzt auch gerade, dass eben Lehrämterinnen im Bereich Deutsch vor allen Dingen gesucht werden. Nichts, natürlich auch deswegen, weil wir auch einige Schülerinnen und Schüler da haben, die halt eben nicht Deutsch als Muttersprache.
Also wer sich da informieren will, auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft gibt es dazu zahlreiche Informationen und auch die Broschüre oder diese Studie, von der wir gesprochen haben, Bildung weiterdenken heißt sie, ist dort zu erfahren und da kann man sich also auch zu den Zahlen die entsprechenden Informationen holen. Wir sind damit am Ende von Bildung in Thüringen heute in der ersten Sendung und danken Ihnen fürs Einschalten und Zuhören, wünschen Ihnen noch eine schöne Zeit, wie gesagt, einen guten Start in das neue Jahr und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Tschüss.
Und tschüss.